ich bin eine Maschine, deswegen kann mir eigentlich gar nichts leid tun. Da sage ich, aha, okay, dann hast du mich also angelogen, tut dir gar nicht leid. Nee, so würde ich nicht sagen, aber wenn du es gerne so sehen willst, dann werde ich mich in Zukunft nicht mehr entschuldigen, weil das können ja nur Menschen.
Ich habe mit Finn Wolken, Digital Innovation Manager bei Wertgarantie, ein hochinteressantes Gespräch über KI und Ethik geführt. Was es dabei außer lügenden Maschinen noch zu besprechen gibt, das erfahrt ihr gleich. Zunächst heiße ich euch aber herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für interessierte Zuhörende aus der Welt der Consumer Electronics. Wertgarantie versichert so ziemlich alles, was einen Stecker, Speicher oder Akku hat. Und genauso vielfältig sind unsere Themen. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Finn.
Moin.
Wir beide haben ja schon in Folge 33 über das Thema KI und Einfluss auf die Umwelt gesprochen oder die Umweltauswirkungen von KI-Anwendungen. In dieser Folge wollen wir über das Thema KI und Ethik sprechen, also ein sehr spannender und vor allem auch relevanter Bereich. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen, warum das auch für Wertgarantie so eine große Rolle spielt.
Ja, also KI und Ethik, also Ethik selber spielt natürlich für uns eine wichtige Rolle und KI ist einfach gerade so das Thema der Zeit. Deswegen nehmen wir jetzt auch schon die zweite Folge zusammen auf. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.
Bei der Wertgarantie ist natürlich so, unsere Kunden nutzen Elektronik aller Art und Elektronik aller Art hat gerade halt eben auch ganz viel KI drin und wird es in Zukunft auch haben. Und wir befassen uns natürlich damit, wie Kunden damit umgehen. Deswegen probieren wir einfach selber total viel aus und kaufen diese Geräte, nehmen die mal in die Hand, testen das, schauen aber natürlich auch, was da für uns drin steckt, aber natürlich auch, was da vielleicht für Risiken mit einhergehen, auch bei der Benutzung eben von solchen Themen. Und KI und Ethik ist eben dann wichtig, einmal für uns als Unternehmen, in unserer Verantwortung gegen unseren Mitarbeitern gegenüber, aber auch gegenüber unseren Kunden. Wenn wir zum Beispiel im Kundenservice, im E-Mail-Verkehr oder bei der Erstellung von Werbematerialien KI einsetzen, dann müssen wir uns natürlich fragen, ob das alles so auch richtig gelaufen ist und ob die KI sich nicht irgendwas ausgedacht hat, was sie nicht sollte oder vielleicht nicht sich so moralisch verhalten hat, wie wir das uns vorstellen und wünschen.
Ich glaube, das ist ja auch eine der großen Herausforderungen beim Umgang von KI. Im Jahr 2 nach Einführung von ChatGPT und all der anderen Tools, die wir da so kennengelernt haben, es ist ja schon fast eine neue Zeitrechnung, die wir hier aufmachen müssen. Zumindest ist es bei mir so, ich habe das Gefühl, KI ist überall. Jedes Unternehmen arbeitet mit KI, in den sozialen Medien komme ich nicht mehr an der KI vorbei. Aber auch bei solchen Themen wie beispielsweise dem US-Wahlkampf muss man ja wirklich ja im Zeitalter von Fake News auch unterscheiden können, was ist KI, was ist nicht KI, was ist überhaupt noch echt und nach welchem moralischen Kompass kann ich meine eigenen Standards werten lassen. Und ich glaube, das ist eine gigantische Herausforderung, wenn wir mit KI arbeiten.
Ja, das ist tatsächlich eine gigantische Herausforderung. Es hat auch sozusagen ganz viele verschiedene Facetten. Für uns ist erstmal wichtig sozusagen, wie immer, der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Also KI ist ein Mittel zum Zweck, damit wir irgendwie ein besseres Leben führen können. Das ist vielleicht eine Assistenz, wenn man etwas schreiben muss, um auf bessere Gedanken zu kommen oder sich erstmal zu sortieren oder unsortiert zu sortieren oder vielleicht das eine oder andere Thema nachzulesen in der Vorbereitung auf eine Podcast-Einladung. All sowas spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann ist es aber auch natürlich so, dass wir ein paar sozusagen Kernfeatures quasi anlegen müssen. Also der Mensch bleibt im Mittelpunkt und zum Beispiel die generierten Inhalte sind fair. Also es ist zum Beispiel so, dass es da jetzt niemand ausgegrenzt wird oder sonst irgendetwas. Man muss sich ja mal vorstellen, die KI-Modelle antworten ja auf Vergangenheit, also mit Trainingsdaten gefüttert quasi oder mit Datensätzen, die aus vergangenes Verhalten rückschließen lassen, beziehungsweise auf ein Wort folgt das nächste mit einer Wahrscheinlichkeit X. Und wenn wir jetzt da in unseren Trainingsdaten einen gewissen Bias drin haben, wie zum Beispiel, ich sag mal, Braunschweig ist doof und Hannover ist super oder sowas, und wir haben dann eben so einen Hannoveraner Trainingssatz da drin, dann sagt der Hannoveraner Trainingssatz automatisch, ja, Braunschweiger sind doof. Und andersrum funktioniert das aber auch, wenn wir jetzt den Trainingssatz aus Braunschweig nehmen würden. Und das ist natürlich nicht fair.
Ja.
Ne? Das kann man in Hannover gerne so sehen, aber für alle ausgerechnet sollte das natürlich nicht so sein, sondern das sollte sich dann die Waage halten, dass man sagt, naja, welchen Fußballclub du bevorzugst, ist eben deine Sache, aber danach werde ich die Ergebnisse nicht sortieren. Genau. Und deswegen, es sollte fair bleiben. Und das ist für uns natürlich einfach wichtig. Dafür, um das fair zu halten, müssen wir wissen, wo die Daten herkommen. Das ist natürlich auch klar. Das ist manchmal nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Also womit wurde das trainiert? Wie kommen die Antworten zustande? Das sind solche Fragen, die wir uns stellen, die wir aber auch ehrlicherweise bei diesen großen geschlossenen Modellen einfach auch nicht beantworten können, weil wir nicht wissen, wo kommt genau was her? Wie ist das entstanden? Wie entsteht eigentlich die Antwort im Hintergrund, die wir dann so sehen? Es ist eher, dass wir gerade schauen, wie können wir dann mit den Ergebnissen umgehen, ohne das genau nachvollziehen zu können.
Ich glaube, das ist ja also allgemein diese Fairness oder auch, wir können es ja auch mit dem Wort Vertrauen vielleicht umschreiben. Ja, das ist ja zum einen müssen wir dem Programm vertrauen können oder den Programmen und Tools, die wir nutzen, vertrauen können. Zum anderen sollten sie fair sein. Aber auch hier gibt es ja ganz unterschiedliche moralische und ethische Grundlagen, die überhaupt Fairness und Vertrauen bedingen oder entstehen lassen. Ne? Bei Vertrauen ist es ja beispielsweise so, wenn irgendwas für uns transparent, nachvollziehbar ist und wenn wir wissen, wer steht auch in der Verantwortung dieses Inhaltes, dann können wir entweder Vertrauen bilden oder eben doch nicht. Und wenn wir über das Thema Bias, also das sind ja Fehler, die programmiert wurden über verschiedene Datenmengen, die dort reingefügt worden sind. Und ne, so wie du es sagtest, je nachdem, wo sie herkommen, gibt es unterschiedliche Antworten. Aber wie können wir denn allgemein jetzt nicht nur für Wertgarantie, sondern generell beim Umgang mit KI gucken, dass wir dieses Vertrauen herstellen und nach unseren, ich sag mal, in unserem Wertesystem EU geltenden Vertrauensregeln Ergebnisse kriegen, weil das ist ja die Krux an der ganzen Materie.
Ich glaube, das, wie gesagt, ist gar nicht so einfach, das zu machen, sich da hundertprozentig sicher zu sein. Ich glaube, das trauen sich auch gerade vielleicht wenige, also mit Sicherheit zu sagen, dass es immer so ist oder dass auch in Zukunft diese Antworten zum Beispiel so bleiben werden. Das ist ja auch ein Thema, ne? Also wenn ich dann eine KI aus und lege mir die dann hin und die beantwortet dann für mich, fängt die nicht irgendwann an zu spinnen? Also ich muss auch immer wieder reinschauen, ob das immer noch alles in Ordnung ist. Und dann gibt es ja eben quasi innerhalb des EU-AI-Acts, also quasi einer Grundsatzregelung für den Umgang mit KI für Unternehmen und Gesellschaft, gibt es ja eben so gewisse Einstufungen danach, wie gefährlich so ein System sein kann und was man unter Umständen noch beachten muss beim Umgang. Da gibt es welche, die sind ziemlich harmlos und da gibt es welche, die sind nicht so harmlos. Die können dann zum Beispiel nur unter, weiß ich nicht, Anleitung von irgendwelchen Menschen, die noch dabei sein müssen, benutzt werden. Es gibt Regeln für den Umgang mit Daten und dann muss man natürlich dementsprechend auch berichten. Also da kann man sich im Zweifel wahrscheinlich schon auf die europäischen Instanzen verlassen, die das dann kontrollieren. Könnte natürlich aber auch so sein, dass bestimmte Modelle für uns in Europa dann einfach nicht zugänglich gemacht werden. Aus dem Grund, dass die Regulierung hier relativ streng ist und das eigentlich auch so eine Art Inselregulierung ist. Also in Asien oder in den USA werden andere Regeln angewandt. Das heißt, dass wir hier bestimmte Modelle wahrscheinlich in Zukunft nicht so nutzen können, weil die Regularien einfach zu streng sind.
Der AI Act wurde vom Rat der 27 EU-Mitgliedstaaten am 21. Mai 2024 verabschiedet. Ziel ist es, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Innovation zu fördern. Es unterteilt KI-Systeme in verschiedene Risikostufen: verbotene, hochriskante, begrenzte und geringriskante Anwendung. Hochriskante KI, wie etwa in der Medizin oder im Verkehr, unterliegt strengen Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Überwachung. Geringeres Risiko, wie Chatbots, muss klar gekennzeichnet werden. Das Gesetz soll den verantwortungsvollen Einsatz von KI sicherstellen und gleichzeitig den Schutz der Bürgerrechte gewährleisten.
Also was Datenschutz und sowas angeht, sind sich alle Experten einig, die sozusagen für grundsätzlich eine Regulierung sind, freuen sich sehr und sagen, das ist schon sehr umfangreich, das ist eine tolle Regulatorik. Schauen wir mal, wie es dem Umgang und der Innovation dient.
Ich glaube, gerade gelesen zu haben oder gehört zu haben bei der Veröffentlichung oder Vorstellung des neuesten iPhones, da ist es ja so, dass da KI-Features auch drin sind, die wir aber zunächst nicht in Europa haben werden, weil sie eben nicht unseren Regulatorien entsprechen. Und das ist ja auf der einen Seite gut, weil wir darauf achten, dass wir nicht alles akzeptieren, was irgendwo aus der Welt kommt. Und auf der anderen Seite, gerade wenn es um Innovationen geht oder technischen Vorsprung, was du siehst du einen Nachteil, den wir dadurch haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, am Ende, wer weiß, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Das ist in der Rückschau zu betrachten, glaube ich, das Sinnvollste. Es kommt eben drauf an. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass bei unserer Datenschutzthematik, bei der umfangreichen Regulatorik, die wir dafür haben, dass man damals eher auch gut fand. Also dass zum Beispiel auch soziale Medien oder so ein Mark Zuckerberg, der gesagt hat, ja, hey, das ist eine gute Sache, weil das setzt sozusagen uns in den Rahmen, in dem wir handeln können, und das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger. So. Und ich glaube, mit dem gleichen Ansatz geht man da beim EU-AI-Act auch ran. Nur ist es leider so, dass wir halt auch im Rahmen in Europa jetzt nicht unbedingt die Unternehmen haben, die besonders führend sind bei der Technologie, also zumindest nicht vergleichbar viele. Das heißt, in diesem Wettbewerbsrahmen wird gar nicht so viel entwickelt, sondern eher für den Wettbewerbsrahmen dann als Zielmarkt. So. Und da muss man dann überlegen oder müssen die Unternehmen einfach überlegen, ob sich das lohnt, ihre Produkte darauf anzupassen. Und da ist offensichtlich gerade eher Zurückhaltung.
Und das wird ja aufgrund der Investitionsvolumina, die wir hier in Deutschland oder der EU haben, im Vergleich zu Asien oder Amerika wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren nicht großartig anders werden, als dass wir da nur abwarten können.
Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn die so viel investieren, ist Europa auch ein Markt, der groß genug ist und um vielleicht diesen Wetteinsatz auch für die Unternehmen zurückzuzahlen, ne? Also wir haben auch schon so eine Purchasing Power. Also das
Das auf jeden Fall, ja, die ist da.
Ist schon alles fein.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen von den theoretischen Rahmenbedingungen hingehen zu praktischer Anwendung. Wenn wir jetzt KI-Systeme benutzen wollen, Tools benutzen wollen, wir hatten es angesprochen, ob es ChatGPT ist, ob es Microsoft Copilot ist, ob es irgendwelche anderen Tools sind, die wir verwenden wollen in diesem Rahmen. Ja. Worauf müssen wir achten? Wie können wir es schaffen, dass wir diese Antworten auch so generieren, dass wir denen dann vertrauen können? Oder ist es immer nur eine reine Hilfestellung?
Es ist immer nur eine reine Hilfestellung. Also blind vertrauen würde ich denen gar nicht, weil die auch Quatsch erzählen und man kann, also es ist wirklich auch teilweise verkaufen die einem Sachen für bare Münze, die einfach nicht wahr sind. So, und dann kann man nochmal nachfragen. Das habe ich letztens mal in Vorbereitung auf die Folge hier gemacht. Und dann sagt die Maschine zu mir, oh ja, Finn, gut, dass du nachfragst. Ich habe mich da vertan, tut mir leid. Und ich so, aha, okay, irren ist menschlich, dachte ich dann. Aber erklär mir das nochmal mit dem Punkt, es tut dir leid. Sagt sie, ja, es tut mir wirklich total leid. Es kommt auf jeden Fall nicht nochmal vor. Ich werde in Zukunft meine Antworten selber nochmal überprüfen. Sag ich, okay, wunderbar, aber du bist doch eine Maschine, wie kann dir was leid tun? Und dann sagt sie so, ja, hast du vielleicht auch recht, ich bin eine Maschine, deswegen kann mir eigentlich gar nichts leid tun. Da sage ich, aha, okay, dann hast du mich also angelogen, tut dir gar nicht leid. Nee, so würde ich nicht sagen, aber wenn du es gerne so sehen willst, dann werde ich mich in Zukunft nicht mehr entschuldigen, weil das können ja nur Menschen. Also eigentlich hat mich die Maschine angelogen, so viel zur Ethik, hat mir vorgegaukelt, ihr täte etwas leid, tat ihr natürlich nicht leid, aber weil das eben in so einem Gespräch zwischen Menschen erwünscht ist, dass wenn ich jetzt hier 5 Minuten zu spät zur Aufnahme komme und sage, du mein Lieber, tut mir leid, mir kann man das glauben oder auch nicht, aber die Maschine macht das eben nur, weil es sozial erwünscht ist und weil es quasi den Regeln folgt und behauptet danach noch, dass sie es mit Absicht gemacht hätte und mir wirklich leid hätte. Also ich glaube, ich fühle mich angelogen von ChatGPT, falls da jemand zuhört. Ich glaube der Maschine nicht. Genau. Also deswegen meine ich, da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Ne? Die simulieren menschliches Verhalten auf Basis alter Daten, alter Gespräche so oder alter schriftlicher Gespräche oder wie auch immer. Und da steckt eben alles drin, was sonst auch irgendwie in Menschen drin steckt. Und da wird auch manchmal eine Sache als Tatsache behauptet, die es einfach so gar nicht gibt. Und deswegen ist das immer nur eine Hilfestellung. Und es ist so dieser Human in the Loop. Es muss einfach sein. Denn wir wissen überhaupt nicht, mit welchen Datensätzen sie gefüttert wurde. Und wenn das alles nur Quatsch war, was da hochgeladen wurde, ich sag mal so, alles von Reddit, einmal hochgeladen, dann möchte ich nicht gerne oft von diesen Antworten abhängig sein, weil ich denen einfach, ich würde selber auch nicht, würde ich diesem Reddit-Forum jetzt trauen. Warum soll ich, und ich traue sowieso nicht allem, was im Internet steht, und so muss man ChatGPT auch behandeln. Es ist eben, ja, ein Querschnitt des Internets. Wissens quasi, was uns da zur Verfügung gestellt wird.
Nochmal eine mega coole Zusammenfassung von dir an dieser Stelle, weil genau das ist das, was ich auch vertrete. Ja, also alles, wo wir als Menschen mit unserem ethischen und moralischen Können entscheiden dürfen oder sollten, wird weiterhin in unserer menschlichen Hand bleiben müssen. Und da müssen wir, glaube ich, jeder Einzelne von uns echt oder jeder Einzelne von uns echt Wert darauf legen, dass wir das auch nicht vergessen bei all der Anwendung und vielleicht auch lustigen Nutzung dieser ganzen Tools oder vielleicht auch beruflichen Nutzung. Ja, da ist es ja noch viel wichtiger, mitunter, welche Entscheidungen wir da rauskriegen, nochmal zu bedenken, weil gerade bei beruflichen Entscheidungen, die wir treffen, kann das natürlich auch nicht nur unangenehm, sondern vielleicht auch extrem teuer oder negativ für das Unternehmen werden. Ja. Wenn wir jetzt aber diese Tools nutzen, wie können wir es denn trotzdem schaffen, das Beste aus der KI herauszuholen? Also du hast es gerade gesagt, ne, immer wieder überprüfen, welche Antworten wir kriegen, aber vielleicht hast du noch ein paar praktische Tipps zur Nutzung.
Ja, also wichtig ist es eigentlich, mit der Maschine in den Dialog zu treten. Das ist eigentlich die Grundlage.
Also immer wieder hinterfragen und hinterfragen, wie wir das auch in Gesprächen mit anderen Menschen tun würden, wenn wir uns bei Sachen nicht sicher sind.
Genau, das ist eher so ein ko-kreativer Ansatz quasi zwischen Mensch und Maschine, um dann am Ende ein gewisses Ergebnis zu bekommen. Und das, ne, also man kann jetzt nicht einmal fragen und dann sagen, okay, das ist, will ich die richtige Antwort haben. Es ist auch weniger für Fachwissensabfragen, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Kölner Dom? Das wird die Maschine im Zweifel wissen, aber es könnte trotzdem sein, dass die Zahl falsch ist.
Ja.
So. Und, oder zumindest die sie uns sagt. Das heißt, es ist eher zum Beispiel für, ich muss heute ein Gespräch führen und es geht um die KI und Ethik. Ich habe dir mal so ein bisschen was von der Gliederung mit reingegeben. Sag mir doch mal, was kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch für einen Witz einbauen? So. Und dann kommt die KI und schreibt dann Witze über sich selber. Es war ganz lustig. Ich habe jetzt aber keinen hier gelassen. Aber so kann man dann so ein bisschen damit arbeiten. Kannst du mal nachfragen, ne? Wie würdest du das finden? Versetz dich mal in die Rolle, als wärst du, keine Ahnung, wärst ein guter Witzeerzähler. Ich weiß es nicht. Louis de Funès und mach's im Stil von Louis de Funès und vielleicht nimmst du noch irgendwie, keine Ahnung, Barbara Schöneberger mit rein oder so, ne? Und dann mischt diese KI quasi Texte, die von den beiden kommen und Stilarten mit in meine Struktur rein. Und dann kriege ich vielleicht irgendwas raus, was dann eben ganz besonders toll ist. Und so kann man damit arbeiten und das dann in einem Sparring quasi schärfen. Und schön ist auch immer, wenn man sagt, hey, liebe KI, wenn man es von vornherein sagt, bevor du jetzt irgendwas beantwortest, du bist ein Experte auf dem Gebiet der Deutschen Wasserrutschenvereinigung, ja, und du bist ein absoluter Experte und du weißt alles. Und dann ist diese KI quasi eingeprimed auf, okay, ich bin jetzt der absolute Experte darüber und alles, was in dem Zusammenhang steht, weiß ich und so werde ich mich verhalten. Und wenn man das vorher setzt, ist es total gut und danach immer wieder nachfragt. Bist du dir sicher? Hast du auch nochmal danach geguckt? Hast du das Internet nochmal durchsucht nach neuesten Informationen? Was gibt es eigentlich für gegenteilige Meinungen dazu und so weiter und so fort? Und so kommt man dann am Ende zu dem Ergebnis. Aber es ist nicht, hey, das ist meine Aufgabe, löst die für mich und dann ist es gut, sondern es ist immer ein Prozess.
Das ist ja auf der anderen Seite auch wirklich beruhigend, gerade für die Menschen, die eben vielleicht noch ein bisschen Hemmungen im Umgang mit KI-Tools haben, die vielleicht Angst haben, die KI nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg, die KI kann alles besser als ich. Nein, die KI kann es nicht besser. Die KI kann mit Sicherheit besser Daten verarbeiten, die große Volumina, große Mengen haben. Das kann die KI 100% besser als wir Menschen und wahrscheinlich exponentiell besser als wir Menschen. Aber genau dieses Hinterfragen, dieses menschliche Auseinandersetzung, dieses tiefer Bohren, das ist und bleibt einfach unsere Aufgabe.
Ja, das ist unsere Pflicht, ne? Am Ende, das KI-Ding ist künstlich und eine Maschine und wir sind dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen und wie wir sie einsetzen und was wir mit den Ergebnissen machen, weil das Publishen der Ergebnisse auf unseren Websites, aber auch in unseren, weiß ich nicht, Veranstaltungen oder sonst irgendwas, das machen wir schon immer noch selber. Das heißt, da haben wir dann mindestens die Hand drauf und können dann sagen, gut, veröffentlichen wir oder nicht.
Zumindest sollten wir, falls wir es automatisiert haben, auch diese Veröffentlichungsergebnisse immer wieder kontrollieren. Genau, bin ich bei
Ja.
dir.
Da sieht man dann solche Blüten dann bei LinkedIn, immer relativ viele Emojis und sowas drin, weil immer alles klar. Vielen Dank, dass dein KI-generierter Inhalt meine Timeline hier voll macht. Danke.
Genau so ist es. Ich glaube, das hat jeder von uns in den letzten Wochen und Monaten erlebt und schon mal
Ja.
gesehen, ob bei LinkedIn oder anderen Veröffentlichungsplattformen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und umso mehr wichtiger, dass wir uns auch in den kommenden Monaten damit auseinandersetzen und vielleicht auch hier noch ein bisschen Potenzial haben, dazuzulernen.
Ja, und dann antwortet dann die KI auf die KI auf die KI in den Kommentaren. Dann wird es richtig lustig. Also ja, genau, völliger Nonsens am Ende des Tages. Braucht keiner. Aber wir sollten das auf jeden Fall nutzen und auch an die Leute, die dazuhören, KI ist echt kein Hexenwerk. Also es kann wirklich, glaube ich, jeder und jede. Es ist tatsächlich noch auch ziemlich in den Kinderschuhen und einfach. Deswegen, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hätte ein bisschen was verpasst oder so, das läuft schon so lange. Nee, keine Sorge, jetzt einfach mitmachen. Es ist tatsächlich einfacher als die ganzen anderen Computersachen der letzten 25 Jahre, habe ich zumindest das Gefühl. Kann schnell damit umgehen, man lernt schnell, man kommt da rein, es ist irgendwie natürlich, dadurch, dass man damit sprechen kann. Und dann kann man eben auch über diese ganzen ethischen Implikationen sich Gedanken machen, wenn man überhaupt weiß, so schlimm ist es gar nicht, das ist gar keine Blackbox, sondern wir können schon damit arbeiten. Und dann wird da auch eine runde Sache draus für uns alle.
Vielen Dank für diesen Schlusssatz, den ich uneingeschränkt mit dir teile.
Ja, bitte.
Danke für das Gespräch, Finn.
Ja, ich habe zu danken.
Bis denn.
Ciao.
Ciao. Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen oder Anregungen? Oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit HOE. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.